Fassungslosigkeit in ganz Deutschland. Ein neuer Messermord erschüttert unsere Gesellschaft. Es ist wieder ein Asylbewerber, es ist ein Eritreer, der diesmal auf ein 14-jähriges und ein 13-jähriges Mädchen in Illerkirchberg in Baden-Württemberg einsticht. Die 14-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen, die 13-Jährige wird dabei schwer verletzt. Die Hintergründe diskutieren wir gleich hier in 7 Tage Deutschland mit dem innenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit Gottfried Curio. Und sie haben es schon wieder getan. Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation dringen vor auf einen deutschen Flughafen, diesmal den Flughafen in München. Und auch in Berlin schaffen sie es erneut, auf das Flughafengelände zu kommen. Wir reden über diese neue Eskalationsstufe im sogenannten Klimaprotest gleich mit dem stellvertretenden Bundessprecher Stefan Brandner. Außerdem mit dem Bundessprecher der AfD, mit Tino Chrupalla, schauen wir auf die Entwicklungen am Ölmarkt. Jetzt greifen die nächsten Stufen der Sanktionen. Öl soll vom Preis her gedeckelt werden. Die Ampelregierung um Olaf Scholz verspricht sich davon eine Entlastung der Bürger. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird alles noch teurer werden. Darüber spricht jetzt unser Reporter Tobias Weber mit Tino Chrupalla im Deutschen Bundestag. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Podcast der AfD. Ich bin Detlef Rieh im Hauptstadtstudio. Ihnen einen guten Tag.
Tino Chrupalla, diese Woche im Bundestag wurde durch Entscheidung auf der EU-Ebene überlagert. Die 26 anderen Staaten sind Deutschland nun doch gefolgt und haben Sanktionen gegen Russland weiterhin verhängt. Seit letzten Montag gelten diese. Wie genau sehen denn diese neuen Sanktionen aus, die jetzt seit einer Woche gelten?
Also man möchte natürlich jetzt im Ölpreisdeckel einführen, um Russland zu zwingen, für einen gewissen Preis Öl nach Europa zu kaufen. Und mit diesem Ölembargo und dem Preisdeckel treiben die Europäische Union und die G7-Partnerstaaten eben Russland in die Arme Chinas und Indiens. Also Russland hat ja bereits angekündigt, diesen Preisdeckel auch nicht zu akzeptieren. Und der Westen erschafft einen Rohstoffgiganten im Osten, gegen den die EU eigentlich wirkt wie ein Zwerg.
Also die EU befeuert noch diese ganze Entwicklung weiter, dass es also tatsächlich in Zukunft einen gigantischen, großen Spieler gibt im Osten.
Absolut. Und vor allem werden die Preise weiter steigen. Und das muss man einfach wissen. Die Energiepreise werden weiter steigen, verteuern. Also die Inflation wird auch weiter anziehen.
Ein weiterer Schritt dieser Sanktion kommt dann Ende Dezember, zum 1. Januar nämlich. Öl aus Russland darf dann auch nicht mehr über die Pipeline nach Europa transportiert werden. Das ist vielleicht nicht so die schlauste Idee, mitten im Winter dann auch noch die letzte Pipeline zuzumachen.
Ja, also diese Sanktionskarussell dreht sich weiter und das ist genau das, was wir auch kritisieren. Mit diesem Wirtschaftskrieg, den die Bundesregierung ja weiterfährt, gefährdet die Bundesregierung eben die deutsche Energiesicherheit und auch die Energiesouveränität. Und noch dazu, wenn im Januar kein Öl mehr durch die Pipeline fließt, steht eben auch PCK und Schwedt vor dem Aus. Das muss man einfach wissen. Also die Leidtragenden sind wie immer die Bürger der sanktionierenden Staaten. Sie bezahlen den Preis für die Sanktionen aus ihrem Geldbeutel, die Unternehmen natürlich genauso. Und das ist natürlich schon, hat verheerende Folgen auch für unsere Arbeitsplätze, gerade in Mitteldeutschland.
Dazu kommt, für Schwedt und Leuner gibt es von der Bundesregierung tatsächlich keinen wirklichen Plan, wie es da weitergehen soll, ohne Öllieferung aus Russland.
Korrekt. Also man hat eigentlich keine Strategie, wie man diese Standorte weiter beliefern möchte. Man versucht es jetzt logistisch auf dem LKW über die Straße zu organisieren, was ich aber wirklich für schwer halte, diese Mengen auch in dieser Form zu liefern. Also das wird so nicht funktionieren.
Das heißt umgekehrt, es wird eine weitere massive Ölverknappung ausgerechnet mitten im Winter geben. Nur muss man nicht Finanzwissenschaft studiert haben, um zu wissen, weniger Öl heißt automatisch höhere Preise. Da geht es noch um Angebot und Nachfrage.
Genau, und nicht nur beim Öl, auch der Preis wird steigen, natürlich auch andere Brennstoffe, da sind wir wieder beim Thema, auch Energie allgemein, also Strom wird weiter steigen, auch genauso Pellets, auch genauso Gas. Also diese Preise sind ja alle gekoppelt miteinander, werden weiter steigen und das hat einen riesen Vorschub für die Inflation, die auch im nächsten Jahr weiter steigen wird, für die Unternehmen wirklich schwierig zu kalkulieren.
Die Inflation geht im nächsten Jahr weiter, das ist jetzt schon klar. Unter anderem sagt ein führendes deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut 7% voraus. Das würde zusammengerechnet in diesem Jahr dann in der Endabrechnung nachher 17% heißen. Was schlägt die AfD vor?
Genau, also die Inflation steigt weiter. Wir sehen es ja nicht nur in den Verbrauchspreisen, auch was Lebensmittel angeht. Auf alle Preise wird natürlich dieser Aufschlag kommen. Und das ist natürlich für die Volkswirtschaft, für die Unternehmen schwierig, für die Bürger schwierig. Wir haben von vornherein vorgeschlagen, relativ schnell Entlastung dahingehend, dass die Steuern, die Mehrwertsteuer auf Energie, auf Heizöl, auf Brennstoffe, aber auch auf Grundnahrungsmittel auf null gesenkt werden muss, solange diese Krise vorherrscht, damit wirklich jeder und relativ schnell auch unbürokratisch entlastet werden kann.
Der erste Schritt der Gaspreisbremse hat ja nun zum 1. Dezember gegriffen. Wie viel Geld haben Sie denn schon zurückbekommen?
Ja, das ist ja auch noch absolut unklar, wie überhaupt die Auszahlung vonstatten gehen, wie die Rückerstattung gehen soll, wie das überhaupt verrechnet werden soll. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Viele sprechen ja dann auch davon, dass man das Rückrücken ab Januar machen kann. Aber wie gesagt, das ist alles noch unklar. Niemand hat eine Strategie, wie das auch durchgesetzt und durchgeführt werden kann. Also wir planen wirklich ins Blaue hinein. Ich denke, das böse Erwachen wird nach dem Winter im März, April kommen, wenn die wirklichen Nachzahlungen kommen. Und davor muss man wirklich warnen. Und bislang, wie gesagt, hört sich alles das gut an. Jeder denkt vielleicht, er wird noch halberwege gut durch diese Krise kommen. Aber ich denke, das böse Erwachen, die Nachzahlungen werden kommen.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Hier ist 7 Tage Deutschland und Sie hören, wie immer, am Freitag die neueste Ausgabe des Podcasts der AfD. Wir reden heute mit dem stellvertretenden Bundessprecher. Wir begrüßen einmal mehr und das umso herzlicher Stefan Brandner bei uns. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
Ja, Herr Frier, ich grüße Sie auch herzlich. Diesmal aus dem halben Krankenstand. Ich hatte so eine Augenoperation, aber reden kann ich nach wie vor, hoffe ich zumindest.
Also wir wünschen ganz, ganz schnelle gute Besserung, dass Sie möglichst schnell wieder für uns im Deutschen Bundestag flammende Reden halten können. Wir müssen heute über ein Thema reden, das so über uns gekommen ist im vergangenen Jahr und das für viele Menschen in Berlin zumindest eine alltägliche Belastung geworden ist, und das sind diese Klimakleber. Da gehen ja die öffentlich-rechtlichen Medien, die Mainstream-Medien, die gehen ja mit denen sehr, sehr freundlich um, weil man ihnen unterstellt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, dass sie sich ja für eine gute Sache einsetzen. Sie, Herr Brandner, gehen da nicht ganz so mit Glacé-Handschuhen ran. Sie wählen da ordentliche Worte. Die Klimakleber auf den Straßen der Hauptstadt und nicht nur dort sind für Sie
eine Katastrophe, sage ich mal. Eine Katastrophe für die Bürger, die unter diesen völlig maßlosen Aktionen leiden müssen, und auch eine Katastrophe aus meiner Sicht für das Ansehen unseres Staates, der nicht in der Lage ist, so ein paar verrückte, halbwüchsige und auch ewig sich jung fühlende von der Straße zu räumen.
Jetzt sind Sie ja in den sozialen Medien fast noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben die als Verfassungsfeinde tituliert. Begründen Sie das bitte.
Ja, zunächst waren wir ja mal froh, dass wir Klaus Kleber los waren. Da dachte man schon, gut, eine Staatstrompete weniger, und dann wurde der abgelöst sozusagen von den Klimaklebern, wobei das ja sehr verniedlichend, sag ich mal, ausgedrückt ist. Und es trifft, glaube ich, auch nicht das, was es eigentlich ist. Wenn wir uns mal die Entwicklung anschauen, das fing ja vor, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb Jahren schon an mit diesen Fridays for Future-Jüngern. Die beschränkten sich ja zunächst darauf, die Schule zu schwänzen und freitags statt Schule so durch die Gegend zu laufen und irgendwelche linken Parolen zu brüllen. Das Ganze ist jetzt eskaliert dadurch, dass sich diese Last Generation oder letzte Generation, und ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wäre froh, wenn diese, die da aktiv sind, wirklich für ihre Generation die letzte wären. Also wenn man sich die Leute anschaut, ich glaube, da gehen wir keinen großen Verlust ein. So, die eskalieren jetzt und blockieren Straßen. Es hat ja auch schon in Berlin diese eine Tote gegeben, eine verletzte Radfahrerin, die nicht rechtzeitig gerettet werden konnte, weil die Rettungswagen nicht durchkommen. Gestern kamen Meldungen rein, der Münchner Flughafen sei gestürmt worden. Die hätten sich auf der Rollbahn festgeklebt. Das Ganze war vor anderthalb, 2 Wochen in Berlin genauso. Also ich erkenne da eine ganz massive Eskalationsspirale, und zwar mit dem Ziel, das System in Deutschland zu ändern. Und das macht aus den Klimaklebern, die Sie so genannt haben, tatsächlich Verfassungsfeinde.
Nun leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Wenn man bei uns gesellschaftlich etwas verändern möchte, dann wird man eventuell Mitglied einer Partei und versucht auf parlamentarischem Wege, egal auf welcher Ebene, das kann vom Kreistag über den Bundestag ins Europäische Parlament gehen, versucht man da eine Änderung herbeizuführen. Das lassen die jetzt alles außen vor und sagen, wir setzen unsere Ziele dadurch durch, dass wir die ganze Gesellschaft mehr oder weniger in Geiselhaft nehmen, dass wir dafür sorgen, dass der Verkehr zusammenbricht, dass wir dafür sorgen, dass die Sicherheit im Luftverkehr nicht mehr aufrechterhalten bleibt. Und das geht tatsächlich, wenn ich Sie da richtig verstehe, das geht in eine terroristische Richtung.
Das geht in eine terroristische Richtung. Wenn man sich mal anschaut, wie die Rote Armee-Fraktion, das war diese Baader-Enzlin-Gruppe, in den 70er Jahren agiert hat. Die haben ja auch nicht damit angefangen, Menschen vorsätzlich zu erschießen, sondern die haben damit angefangen, Brände zu legen, Gewalt gegen Sachen, dann kam Gewalt gegen Menschen und hinterher standen dann Mord- und Totschlagsdelikte. Das ist eine Eskalationsstufe weiter natürlich, aber ich sehe die Gefahr Auf jeden Fall.
Sie haben die Eskalation angesprochen. Es fing an mit vereinzelten Aktionen in Berlin. Dann wurden es immer mehr Aktionen. Dann wurden immer sicherheitsrelevantere Ziele gewählt. Erst der Flughafen in Berlin, jetzt der Flughafen in München. In Berlin hat man gesagt, na ja, da hat es vielleicht eine Lücke im System gegeben. Der Flughafen war nicht ganz so gut geschützt. Jetzt haben wir in München am Flughafen erlebt, dass offensichtlich viele deutsche Flughäfen nicht besonders gut geschützt sind. Und wir haben schon mal hier bei uns in 7 Tage Deutschland die Diskussion aufgemacht, was passieren könnte, wenn es jetzt nun nicht Klimajünger oder Klimaterroristen, sondern tatsächlich andere Terroristen wären, die versuchen, auf den Flughafen zu kommen und auf genauso wenig Widerstand und Gegenwehr stoßen. Sie sind selber häufiger auch mal im Flieger unterwegs. Was macht Ihnen das für ein Gefühl, wenn Sie feststellen, dass deutsche Flughäfen so gut wie gar nicht gesichert sind? Offensichtlich.
Da ist jetzt eigentlich kein neues Gefühl dabei. Man hat zwar immer so zur Beruhigung der Bevölkerung diese Sicherheitschecks mit Kontrolle von Gepäck, sage ich mal, und diese Körperscanner und solche Geschichten. Aber wenn man möchte, kommt man in so einen Flughafen, denke ich mal, ungesehen rein und raus. Da gibt es ja unzähliges Personal, was wahrscheinlich gar nicht bis in die letzte Verästelung sicherheitsüberprüft werden kann. Die kommen mit ihren Karten fast überall durch. Also die Gefahr ist immer schon da. Das, was da gemacht wird, ist so ein bisschen Kosmetik. Aber was mich jetzt wundert, ist tatsächlich, dass in Bayern sowas passiert. Unser Kollege Söder, immer wenn du denkst, es geht nicht, blöder kommt der Söder. Sie kennen auch den Spruch ja noch aus der Corona-Zeit.
Ja.
Ich dachte, der hätte das da mit seiner inneren Sicherheit in Bayern relativ im Griff. Also auch mit dem Unterbindungsgewahrsam, dass also einige von diesen Klimaidioten mal eingesperrt wurden ein paar Tage. Aber offenbar ist es in Bayern auch nicht so, wie die CSU versucht zu vermitteln. Also, und das zeigt ja auch, dass man diese Idioten nicht an der langen Leine führen kann. Man muss ganz knallhart sagen, Leute, so geht das nicht. Wer das begeht, der kriegt eine Strafe aufgebrummt, und zwar nicht 20 Sozialstunden in der Flüchtlingsbetreuung oder 20 Sozialstunden beim Klimacamp, sondern richtig Freiheitsstrafen, Wochenendarreste meinetwegen, dass die Menschen sehen, dass diese Idioten sehen, der Staat kann reagieren.
Also hart durchgreifen als die einzige Möglichkeit des Umgangs mit Klimajüngern, Terroristen, Klimaklebern, wie man sie auch jetzt immer nennen möchte.
Naja, man sagt ja, wehret den Anfängen, und die Anfänge sind hier leider schon vorbei. Die merken jetzt, da passiert eigentlich nichts, und die werden halt die Eskalationsspirale immer weiter in die Höhe drehen.
Stefan Brandner, stellvertretender Bundessprecher heute über die jüngste Eskalationsstufe in den Klimaprotesten in ganz Deutschland. Wir haben es gestern am Donnerstag erlebt. Zum ersten Mal sind auch in München Klimajünger auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen und haben erheblich in den Flugverkehr dort eingegriffen. Stefan Brandner, herzlichen Dank. Wenn wir uns nicht mehr sprechen sollten, auf jeden Fall ganz doll. Gute Besserung von uns allen hier bei 7 Tage Deutschland. Eine sehr schöne Vorweihnachtszeit und ein sehr schönes Weihnachtsfest für Sie.
Das wünsche ich Ihnen auch. Erstmal jetzt einen schönen dritten Advent und dann eine besinnliche Weihnachtszeit. Und wenn es so weitergeht, guten Rutsch, Herr Frier.
Guten Rutsch, Stefan Brandner im Podcast. Vielen Dank. Illa Kirchberg in Baden-Württemberg. Der kleine Ort starr vor Entsetzen nach dem brutalen und sinnlosen Mord an einem 14-jährigen Mädchen. Ein Asylbewerber aus Eritrea sticht mit einem Messer ohne jeden Anlass auf sie und ihre 13-jährige Freundin ein. Im Krankenhaus verstirbt die 14-Jährige, ihre Freundin überlebt schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtet ins Asylbewerberheim und wird dort festgenommen. Fragen dazu jetzt bei uns an den innenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, an Dr. Gottfried Curio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Mainstream-Medien, Herr Dr. Curio, verschweigen. Sie beschwichtigen und sie propagieren einmal mehr den Einzelfall. Aber ist das, was wir da sehen mussten, tatsächlich ein Einzelfall?
Nein, es ist ja so, sowohl auf der Seite des Täters als auch der Opfer ist das eine Struktur. Also nehmen wir nur mal die Gruppe der Eritreer. Die sind in den Kriminalitätsstatistiken um Faktor 10 bei Gewaltdelikten auffälliger als die deutschen Staatsbürger. Und inzwischen ist Deutschland, was mal nur ein paar tausend Eritreer hatte, mit über 76.000 Eritreern hier die größte Diaspora außerhalb Ostafrikas. Und ja, auf Seiten der Opfer, wir erinnern uns an die spektakulären Fälle, die 15-jährige Mia aus Kandel, die von einem Afghanen erstochen wurde, oder Maria Ladenburger in Freiburg, die ebenfalls getötet wurde von einem Afghanen, Susanna vergewaltigt, erwürgt, Mireille von einem Afghanen erstochen, ganz schlimm, diese Fälle, und die Liste ließe sich fortsetzen. Und ja, die Kriminalitätsstatistiken zeigen, NRW ist ein Hotspot, zig Zehntausende Messerattacken. Und da sind eben nichtdeutsche Tatverdächtige massiv überrepräsentiert und innerhalb derer Zuwanderer dann nochmal. Wenn es in Deutschland so ist, dass wir inzwischen täglich 50 Messerattacken haben, dann kann einen leider diese schrecklichen Vorkommnisse nicht wundern. Und was macht Faeser, um die Ausländerkriminalität zu senken? Sie will noch mehr einbürgern. Und dann wird das auf dem Konto der deutschen Staatsbürger verbucht. Also es ist ein Skandal, wie sehr hier nicht gehandelt wird.
Viele Bürger dieses Landes, Herr Dr. Curio, haben inzwischen Angst. Angst, abends, allein auf der Straße, ständige Angst um die Kinder, berechtigte Angst, wie dieser jüngste Messermord zeigt. Was sagen Sie all denen, die erwarten, dass der Staat die Bürger schützt und nicht durch eine planlose und sinnlose Einladung zur Masseneinwanderung die Sicherheit aller gefährdet?
Ja, jedenfalls darf es nicht so sein, dass der Staat seine Ordnungs- und Schutzaufgaben de facto beim Bürger ablädt. Aber so war es schon 2015. Da waren auf einmal Pfeffersprays ausverkauft, Elektroschocker, Taschenalarme. Viele Familien ziehen inzwischen aus der Stadt ins Umland, um ein behütetes Aufwachsen der Kinder zu gewährleisten. Die Politiker, so scheint es, weigern sich zu handeln, vielleicht eben auch, weil sie damit dann de facto der AfD ja recht geben müssten, die vor all dem immer schon wieder gewarnt hat. Neulich bei den Haushaltsberatungen im Bundestag meinte Nancy Faeser zum Beispiel, eine Migrationskrise gibt's gar nicht, hätten wir gar nicht. Und da ist es auch wieder dieselbe Struktur. Man will nicht in die Verlegenheit kommen, zugeben zu müssen, dass die Warnungen der AfD die ganze Zeit berechtigt sind. Aber die tatsächlich notwendigen Maßnahmen von Abschiebungen über sichere Grenzen, über Verminderung der Pullsignale, der Anreizsignale werden überhaupt nicht ergriffen.
Nun ist es so, die Ampel schiebt ja so gut wie niemals ab, ganz im Gegenteil. Und das Chancenbleiberecht, damit soll nun auch noch illegale Migration im Nachhinein legalisiert werden. Können Sie da irgendetwas wie einen Sinn an diesen Maßnahmen der Ampelregierung erkennen?
Ja, je nach Perspektive. Für linke Parteien ergibt das viel Sinn. Wie gesagt, jetzt kommen wir also durch das Chancenaufenthaltsrecht einmal die Bleibeberechtigung für definitiv Unberechtigte. Und dann mit diesem verkürzten Staatsbürgerschaftsrecht die Staatsbürgerschaft. Das heißt, es werden dann nicht nur die Kriminalstatistiken geschönt, weil die dann nicht mehr, wir haben dann kein Problem der Ausländerkriminalität mehr. Mhm. Es wird auch das vergrößert. Und Faeser, sie hat das ja gestern wieder offen gelassen, was sie Anfang Februar dann tun wird. Alle erwarten, dass sie nach Hessen geht, wo sie SPD-Spitzenkandidatin werden soll für die Landtagswahl im Herbst. Und sie will dann halt mit einer aus linker Sicht guten Leistungsbilanz das Innenministerium verlassen. Und wie gesagt, Chancen, man spart sich den Aufwand, die Leute auch mal abzuschieben, wenn man ihnen einfach nochmal eine Chance gibt. Das ist der Weg des geringsten Widerstandes.
Der Messermord an einer 14-Jährigen in Illerkirchberg. Die Ampel und ihre Medien werden natürlich alles daran setzen, dass das Thema ganz schnell aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Was muss denn passieren? Was muss die AfD tun, damit Deutschland eben nicht so schnell vergisst und den vermeintlichen Einzelfall einfach abhakt, bis dann vermutlich irgendwann der nächste Einzelfall uns beschäftigen muss?
Ja, also die AfD-Fraktion bringt ja nun im Bundestag ständig Anträge ein zu Abschiebungen, zum Grenzschutz und macht auf diese ganzen Missstände und ihre Lösungsmöglichkeiten aufmerksam. Aber natürlich muss auch Öffentlichkeitsarbeit dagegen halten, ja, wie unser Podcast hier gerade. Es ist eben kein Einzelfall, sondern ein statistisch zu erwartender Fall. Traurigerweise. Aber AfD-Politik und eben nur diese Verspräche, Abhilfe, bestimmt nicht die Union, die immer kräftig mitgemacht hat. Und ich denke, durch Öffentlichkeitsarbeit und parlamentarische Arbeit ist es möglich, das Problembewusstsein zu schärfen.
Und da sind, Herr Dr. Curio, auch alle Hörer dieses Podcasts ein wichtiger Teil in der Öffentlichkeitsarbeit der AfD. Sie alle, die uns hören, jede Woche, immer am Freitag, können dazu beitragen, dass dieser Podcast und dass die politischen Einschätzungen der AfD ein noch sehr viel größeres Publikum erreichen, indem Sie diesen Podcast teilen und indem Sie darüber erzählen. Im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie, dass es 7 Tage Deutschland, den Podcast der AfD-Fraktion gibt. Teilen Sie, erzählen Sie, dann wird unsere unsere alternative Sicht auf die Politik in Deutschland ein noch viel größeres Publikum erreichen. Dafür herzlichen Dank Ihnen und herzlichen Dank an dieser Stelle Dr. Gottfried Curio, dem innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, für seine Einblicke heute hier bei uns im Podcast. Danke.
Ich bedanke mich.
Und das war dann 7 Tage Deutschland. Das war diese Ausgabe des Wochenendpodcasts der AfD mit Detlef Frier am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen trotz aller traurigen Dinge, die in unserem Land passieren, ein sehr friedliches drittes Adventswochenende und haben Sie gute 7 Tage. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.